SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Geli Hensoldt. An der Börse handeln, mit Aktien Geld verdienen, vielleicht auch zocken, zumindest ein bisschen, das machen gerade immer mehr Leute in Deutschland. Auch wegen Corona. Schließlich haben wir alle mehr Zeit. Ist ja sonst nichts los. Die Langeweile im Lockdown treibt vor allem jüngere Leute an die Börse. Julian zum Beispiel. Er sagt:
Das hat natürlich nichts mit professionellem Trading zu tun, was ich da mache, aber es ist ein ganz netter Zeitvertreib. Mir macht Spaß, dann den Markt zu beobachten, zu überlegen, was irgendwie zukunftsträchtig ist, aber auch mit Leuten darüber zu diskutieren, mit Freunden von mir, die da auch aktiv sind. Also das Ganze hat, denke ich, auch eine soziale Komponente. Ich denke, jeder, der das macht, sollte sich auch der Risiken bewusst sein. Da gibt es natürlich immer Risiken. Ich habe dann ein paar hundert Euro eben in die Hand genommen und damit ein bisschen rumgespielt. Und ja, da habe ich relativ viel Geld auch verzockt.
Julian ist nicht der Einzige. Wie viel Zockerei steckt hinter dem ganzen Aktienboom? Wird die Börse zum Spielcasino, in dem manche auch zu viel riskieren?
Nichts gibt mehr.
Finanzwissenschaftler Christian Schad meint:
Wenn jemand keine Erfahrung hat mit Aktieninvestments, führt das natürlich automatisch dazu, dass ich den Aktienmarkt als genau den Ort wahrnehme, wo ich also gewissermaßen wie im Casino, wenn ich auf die richtige Zahl setze, eine sehr starke Vervielfachung meines Einsatzes erreichen kann. Aber das ist natürlich nicht das Prinzip. Das ist nicht das Prinzip des langfristigen Vermögensaufbaus.
Und genau dafür können Aktien ja eigentlich auch genutzt werden, eben um langfristig Vermögen aufzubauen. Auch deshalb raten Experten ja schon lange dazu, Wertpapiere zu kaufen. Finanzwissenschaftler Michael Grote erklärt:
Wenn man sich das sehr langfristig anschaut, dann sehen wir, dass die Verzinsung, die man an der Börse erzielen kann, durch eine breit gestreute Anlage, die man langfristig hält, deutlich höher ist als das, was man auf dem Sparbuch bekommt.
Momentan kennt die Börse ja vor allem eine Richtung, nach oben. Seit dem Corona-Crash letztes Jahr steigen die Kurse und steigen und steigen. Aber wie reagieren Börsenneulinge, wenn sich das irgendwann mal ändert? Finanzblogger Thomas Kehl sagt:
Ich bin auch kein Hellseher, ich weiß nicht, wie es aussehen wird im nächsten Crash, aber dass einer kommt, ist ziemlich sicher.
Wie solide sind die Aktienmärkte in Corona-Krisenzeiten und danach? Welche Folgen hat die neue Aktien-Euphorie? Und welche Rolle spielen neue digitale Anbieter auf dem Markt? Darüber sprechen wir jetzt in Geldmarkt Meinung. Herzlich willkommen. Über 12 Millionen Aktionärinnen und Aktionäre gibt es momentan in Deutschland. So viele wie schon seit fast 20 Jahren nicht mehr. Darunter auch viele jüngere Leute, die gerade erste Erfahrungen mit Aktien und Geldanlagen sammeln. Was sie an die Aktienmärkte treibt, wollte mein Kollege Wolfgang Brauer wissen. Und zwar von Mitgliedern des Ulmer Börsenforums.
Ich glaube, Corona hat es dazu gebracht, dass ich mich mehr in das Börsenforum engagiere,
sagt die 19-jährige Laura Gulliksen. Sie studiert seit einem halben Jahr Wirtschaftswissenschaften. Parallel zum Studium engagiert sie sich im Börsenforum Ulm. Das ist ein Verein mit rund 700 Studierenden und Schülern, die sich für die Börse und Aktien interessieren.
Vorher hatte ich tatsächlich nichts mit Aktien zu tun. Ich bin da ehrlich gesagt ins kalte Wasser gesprungen. Ich wollte auf jeden Fall Erfahrung sammeln im echten Leben und außerhalb von den Vorlesungen und was Praktisches machen. Davor hatte ich nichts wirklich am Hut.
Damit liegt die 19-Jährige voll im Trend. Das Deutsche Aktieninstitut, das sich die Förderung von Firmenwertpapieren auf die Fahnen geschrieben hat, untersucht seit vielen Jahren, wie sich die Aktienkultur in Deutschland entwickelt. Im vergangenen Jahr gab es 2,7 Millionen Aktionäre in Deutschland mehr. Besonders groß war der Zuwachs in der Altersklasse unter 30 Jahre. Hier gab es fast 70% mehr junge Anleger als im Jahr zuvor, insgesamt fast 600.000. Für Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, ist das besonders überraschend.
Weil die jungen Menschen waren sehr lang ganz schwer zu erreichen fürs Aktiensparen. Und die haben jetzt wirklich quasi eine neue Liebe entdeckt, haben die Aktien für sich entdeckt.
Dafür gibt es mehrere Gründe, erklärt Luca Maurice Wojcik aus dem Börsenforum Ulm. Der Handwerkersohn hat mit 16 angefangen, sich für die Börse zu interessieren. Jetzt ist er 23, studiert Mathematik und Management und will in die Finanzbranche einsteigen.
Ich denke, dass das einer der Faktoren sein könnte, dass es dort ein Ausweichen gab.
dass die Leute ja auch generell weniger Möglichkeiten hatten, Geld auszugeben. Und wenn eben der Sommerurlaub, der dann ein paar tausend Euro kostet, wegen Corona nicht durchgeführt werden kann, überlegt man sich, wie man das Geld anderweitig anlegen kann.
Er hat seit vielen Jahren eine eigene Anlagestrategie und tritt nach außen bereits wie ein Profi auf.
Ich frage mich, welche Vermögensklassen, da gehören Aktien zu, Anleihen, Rohstoffe, Devisen, aber auch Kryptowährungen. Und ich frage mich einmal im Jahr, in welche Assetklasse ich wie viel von meinem Vermögen reinstecken möchte.
Dazu kommt, dass der Zugang zum Aktienmarkt heute viel einfacher möglich ist als früher, ergänzt Markus Brachert. Der 22-Jährige studiert Wirtschaftsmathematik und ist der Vorsitzende des Börsenforums Ulm.
Ich zum Beispiel habe noch ein richtiges Wertpapierdepot, wenn ich dran denke, wie ich das eröffnen musste, mit Postident-Verfahren und Formulare hin und her schicken. Da ist es, glaube ich, für viele junge Leute wesentlich einfacher, sich eine App zu kaufen, da irgendwie 100 Euro hinzuüberweisen und dann kann man ganz leicht traden.
Wer mit Aktien handeln will, braucht heute nur noch einmal über das Smartphone zu wischen und ist schon an der Börse. Noch macht die 19-jährige Laura Gulliksen im Börsenforum Ulm nur Trockenübungen und simuliert Aktienanlagen. Bald schon will sie aber selbst richtig in Aktien investieren. Sie hat Blut geleckt und will dabei bleiben und Aktien vielleicht sogar zu ihrem Beruf machen.
Also ich sehe es als tolle Möglichkeit, eine langfristige Vermögensaufbau aufzubauen.
Andere aber sind skeptisch, ob der Hype der Aktie bei jungen Menschen anhält, wenn Corona vorbei ist und sie die ersten Verluste gemacht haben, meint Luca Maurice Wojcik.
Also ich wünsche mir, dass viele Jüngere dabei bleiben. Ich persönlich fürchte jedoch, das hat ja auch die Dotcom-Blase gezeigt, dass sich dort viele Menschen leider die Finger verbrennen und dann für einige Jahre oder gar Jahrzehnte nichts mehr davon wissen möchten.
Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut dagegen ist optimistisch. Sie hat ganz praktische Argumente, warum viele junge Börseneinsteiger der Aktie voraussichtlich treu bleiben werden.
Es wird in allen Medien, nicht nur in den Online-Foren, ja sehr stark auch darüber gesprochen, dass die Rente, die klassische staatliche Rente, für die jungen Menschen nicht mehr so sicher ist, wie die Politik manchmal tut. Und insofern ist gerade den jungen Menschen sehr bewusst, dass sie auch selbst für ihren Vermögensaufbau was tun müssen. Und insofern gehe ich davon aus, dass junge Menschen dabei bleiben werden.
Die Rekordvorgaben aus den USA und gute Unternehmensnachrichten haben den deutschen Leitindex gepusht.
Es sind die Schwergewichte, die den DAX nach oben ziehen.
Was für ein Börsenstart. Aus dem Stand sind die Aktien von Auto 1 von 38 Euro auf 55 Euro geklettert. Immerhin ein Plus von 45%.
Die Börse boomt. Auch deshalb entscheiden sich viele, jetzt in Aktien zu investieren. Über diese neue Liebe der Deutschen zu Aktien spreche ich jetzt mit Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management. Er hat den Blick des Wissenschaftlers und den des Bankers auf die Börse. Vor dem Studium hat er nämlich eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Und er hat auch praktische Einblicke ins Thema Börse. Als Schüler hat er nämlich als Börsenbote an der Börse in Frankfurt gearbeitet. Herr Professor Grote, finden Sie es gut, dass immer mehr Leute ihr Geld in Aktien anlegen?
Also insgesamt ist das schon ein positiver Trend. Die Deutschen hängen, was so die Teilnahme am Aktienmarkt angeht, seit langem hinterher. Jetzt hat sich das dramatisch verändert und das ist erstmal was Gutes. Die Frage ist, wenn das Ganze vor allen Dingen dann darum geht, dass man mit spekulativen Aktien herumzockt, dann ist es vor allen Dingen ein Hobby, vermutlich ein teures Hobby, aber noch nicht genau das, wo wir hinwollen.
Gibt es denn diesen Trend, also dass die Leute eben nicht ernsthaft nachhaltig investieren, sondern an der Börse auch vor allem zocken wollen?
Auf der einen Seite kaufen vor allen Dingen Frauen, die jetzt neu dazugekommen sind, tendieren dazu, Fonds zu kaufen oder auch diese börsengehandelten Fonds, die eher für eine längerfristige Anlage sprechen. Männer, die neu dazugekommen sind, die tendieren, und insbesondere junge Männer, tendieren eher dazu, das in Einzeltiteln zu investieren. Und haben ja in aller Voraussicht nach einen sehr viel kürzeren Anlagehorizont. Das heißt, die zocken an der Börse.
Insgesamt aber ist die Zahl der Leute, die in Deutschland an der Börse handeln, kaufen und verkaufen, im Vergleich zu anderen Ländern ja noch sehr gering. Warum sind die Deutschen denn anders als die Leute in Großbritannien, den USA oder der Schweiz so zögerlich bei diesem Thema?
Also in anderen Ländern haben sie schon die Voreinstellung, wenn sie irgendwelche vermögenswirksamen Leistungen anlegen wollen, dass sie dann gleich erstmal der erste Vorschlag, den sie bekommen, ist, dass sie das in Aktien anlegen. Und das führt dann dazu, dass wesentlich mehr Leute diese Gelder in Aktien anlegen, als das bei uns der Fall ist. Das andere ist, dass die Deutschen auch als prinzipiell eher risikoscheu gelten und ungerne in etwas anlegen, bei dem sie auch möglicherweise einen Verlust erleiden könnten.
Aktuell sprudeln an der Börse ja die Gewinne, trotz Corona, trotz schleppender Impfkampagnen weltweit, trotz sinkendem Wirtschaftswachstum in vielen Ländern. Wie kann denn das sein?
Ja, das ist in der Tat etwas, was man erstmal erklären muss, weil es mit, ja, genau wie Sie sagen, mit dem, was man so sieht, gar nicht übereinstimmt. Aber an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Also das, wenn ich heute eine Aktie kaufe, dann ist mir nicht so wichtig, wie es diesem Unternehmen in dem nächsten halben Jahr geht, sondern mir ist eher wichtig, wie es in den nächsten 10 Jahren geht oder 20 oder 30 Jahren. Und da sieht die Lage momentan gar nicht schlecht aus. Im Gegenteil, gerade aufgrund der kurzfristigen Probleme geht man davon aus, dass die Zentralbanken auf lange Zeit die Zinsen niedrig halten. Und das ist gut für die Anlage in Unternehmen. Und insofern sehen wir folgerichtig, wenn die Krise stark ist und dann wir auf niedrige Zinsen warten und auf mehr Staatsausgaben warten, dann gehen die Aktienkurse gerade nach oben.
Und wer profitiert von diesem Höhenflug?
Naja, also als erstes Mal sind es natürlich die Anleger selber, die schon Aktien haben. Die Aktien sind im letzten Jahr dramatisch gestiegen. Und auch in diesem Jahr schon haben sich deutlich nach oben bewegt. Das ist auch gut für die Unternehmen, wenn sie neue Aktien ausgeben wollen, um sich mehr Geld zu befassen. Aber es profitieren natürlich vor allen Dingen auch die Firmen, über die die Aktien gekauft werden. Also das wären klassischerweise die Banken, aber es sind auch die sogenannten Neo-Broker, also moderne Fintech-Unternehmen, bei denen man sehr billig oder vielleicht sogar umsonst Aktien kaufen kann.
Und diese Neo-Broker, die schauen wir uns jetzt noch genauer an. Herzlichen Dank an Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management. Neo-Broker, das sind die neuen Player auf dem Markt, die Aktiengeschäfte gerade für jüngere Leute attraktiv machen. Aktien kaufen oder verkaufen funktioniert da über eine App auf dem Smartphone. Etwa die Hälfte der Leute, die solche Neo-Broker nutzen, handeln zum ersten Mal an der Börse. Christoph Geismeier.
Wenn er einen Blick auf sein Aktiendepot werfen oder mal schnell Wertpapiere kaufen oder verkaufen will, reicht Julian Kalitschuri ein Blick auf sein Smartphone. Via App hat der 30-Jährige sein Depot im Blick.
Sie drücken quasi auf die App, dann kriegen Sie sofort einen Graph angezeigt, der Ihnen die Tagesgewinne bzw. Tagesverluste anzeigt. Ja, basierend darauf können Sie bewerten, wie Sie mit dem Geld weiter vorgehen wollen. Also entweder lassen Sie es laufen oder Sie sehen vielleicht, dass einzelne Positionen heute besonders negativ oder auch heute besonders positiv ausgeschlagen sind und dann können Sie dementsprechend reagieren.
Mit der App eines Neo-Brokers geht das in Sekundenschnelle. Entstanden sind die neuen Anbieter in den USA, in Deutschland gibt es sie seit etwa 2 Jahren und sie wachsen. Die Vermögensverwaltung Scalable Capital hat Mitte letzten Jahres einen eigenen Neo-Broker gestartet mit Trading Flatrate. Das heißt, für knapp 3 Euro monatlich können die Anleger hier unbegrenzt handeln, erklärt Scalable-CEO Erik Potzowait.
Die beiden Komponenten, dass A, die Gebühren deutlich günstiger sind. Also beim klassischen Online-Broker kostet mich einen Handel immer noch so 10 bis 20 Euro pro Handel. Das machen die Neo-Broker so im Schnitt 90% günstiger. Und eine viel einfache Benutzbarkeit, insbesondere mit Fokus auf das Smartphone, die sind schon ein ganz maßgeblicher Faktor.
Und genau daran entzündet sich immer wieder die Kritik an den Neo-Brokern. Der Vorwurf, gerade weil sie aufgemacht sind wie ein Handyspiel, verleiten sie zum Zocken. Vor allem jüngere Leute handeln via Smartphone, wittern schnelles Geld, setzen auf kurzfristige Hypes wie Bitcoins, Wasserstoff oder Biotechnologie. Und je häufiger sie traden, desto besser für die Anbieter. Denn Neo-Trader bekommen für jeden Deal Geld von ihren Handelspartnern. Für Anleger allerdings können die schnellen Geschäfte teuer werden. Verzockt hat sich auch Kalitschuri schon einmal. Er erzählt.
Ich habe dann ein paar hundert Euro eben in die Hand genommen und damit ein bisschen rumgespielt und vor allem auch damals Hebel verwendet, also dass sich dann meine Gewinne bzw. meine Verluste verzwanzigfacht haben, beziehungsweise auch short getradet, dass ich eben auch auf fallende Kurse gesetzt habe. Und ja, da habe ich relativ viel Geld auch verzockt. Retrospektiv würde ich aber sagen, war das eine ziemlich wichtige Erfahrung, weil seitdem agiere ich da deutlich vorsichtiger.
Aber es gibt Fälle, die nicht so glimpflich ausgehen. Den von Alex K. zum Beispiel, einem 20-Jährigen aus den USA. Er hatte 5.000 Euro über den Neo-Broker Robinhood investiert. Eines Nachts zeigte ihm die App dann einen Verlust von über 700.000 Dollar an. K. nimmt sich das Leben. In seinem Abschiedsbrief schreibt er:
Ich hatte nicht die Absicht, so viel Risiko einzugehen. und ich dachte, dass ich nur Geld riskiert habe, das ich tatsächlich besitze. Eine schmerzhafte Lektion. Fuck Robin Hood.
Dass ein Teil der Kundinnen und Kunden mit Aktien zockt, streitet Erik Pott soweit nicht ab. Aber er sagt auch, die Hälfte der Kundengelder bei Scalable sei langfristig angelegt. Nur etwa 15-20% der Nutzerinnen und Nutzer handelten täglich über die App mit Aktien.
Die Apps der Neobroker haben sich ja sozusagen auf die Fahne geschrieben, das Wort ist schon ein bisschen abgenutzt, aber die Demokratisierung der Geldanlage zu betreiben. Grundsätzlich gibt es da natürlich auch Leute, die in die falsche Richtung laufen. Aber grundsätzlich ist dieses ganze Phänomen, dass man mehr Leute, insbesondere mehr jüngere Leute, an den Kapitalmarkt bringt, das ist total positiv.
Christian Schlag ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Frankfurt und mit ihm schauen wir uns jetzt die sogenannten Neobroker und die Angebote noch ein bisschen genauer an. Diese Angebote, wir haben es ja gerade gehört, die erinnern an klassische Handyspiele. Bei einem Anbieter regnet es zum Beispiel virtuelles Konfetti, wenn ich einen Handel abgeschlossen habe. Sind diese Anbieter also auch irgendwie riskant, weil sie eben zum Zocken verleiten durch diese Handyspielanmutung?
Ich denke, man muss an der Stelle schon ganz klar die persönliche Verantwortung betonen, die natürlich jeder Investor für sich selbst einfach hat. Es gibt ja viele andere gesellschaftliche Bereiche, in denen man auch argumentieren könnte, dass die bestimmte leichte Verfügbarkeit eines Angebots unter Umständen dazu führt, dass man selbst insbesondere in finanzieller Hinsicht dieses Angebot zu stark nutzt, seien es jetzt Wetten, seien es Lotterien. Das heißt also, in der Gesamtschau ist es natürlich klar, je leichter solche Handelsplattformen verfügbar sind und je einfacher sie den Zugang zum Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren machen, desto größer ist potenziell die Gefahr, dass hier suchtartiges Verhalten entstehen kann.
Und dazu kommt, die Neobroker haben ja ein Interesse dran, dass die Leute möglichst viel handeln, weil sie an den Trades verdienen. Finden Sie das problematisch?
Ohne dass ich jetzt in dem direkten Sinn Partei ergreifen würde für die Neobroker, muss man schon ehrlicherweise sagen, dass natürlich alle Anbieter von Wertpapierhandelsdienstleistungen ein Interesse daran haben, dass diese Dienstleistungen möglichst oft und mit möglichst hoher Frequenz genutzt werden. Man muss schon ehrlicherweise sagen, und das erlebe ich auch oft in meinem persönlicheren Umfeld, das Narrativ zum langfristigen Vermögensaufbau ist natürlich auch ein ganz kleines Stück langweilig, um es mal negativ zu formulieren. Es geht nämlich nicht darum, jetzt mit dem einen sensationellen Trade sein Vermögen zu verX-fachen, sondern es geht eben um den langsamen, stetigen Vermögensaufbau, der letztendlich an der Wachstumsrate der Ökonomie partizipiert. Das ist natürlich wesentlich weniger spannend als irgendwelche hochgehebelten Trades, bei denen dann die Renditen, wenn es gut läuft, vierstellig werden und wenn es schlecht läuft, auch vierstellig, aber mit einem Minuszeichen davor.
Es sind ja überwiegend jüngere Leute, die diese Neobroker nutzen. Wo haben die eigentlich das Geld her, frage ich mich.
Also da berühren sie natürlich einen Punkt, an dem es spätestens wirklich sehr kritisch wird. Wo man wirklich die Betonung drauf legen sollte, ist, dass eigentlich nur mit frei verfügbarem Geld investiert werden soll und schon gar nicht unter Zuhilfenahme von Verschuldung. Ich denke allerdings auch, dass diejenigen, die in der Szene, wenn ich das mal so nennen darf, die Entwicklungen mitverfolgen, durchaus auch darauf hinweisen. Es gibt durchaus auch Websites und Blogs und Podcasts, die von jungen Investoren für potenzielle junge Investoren gemacht sind, die darauf ganz deutlich hinweisen.
Finanzfluss ist so ein Angebot, gegründet vom Finanzblogger Thomas Kehl, der auf YouTube vor allem auch jüngeren Themen wie Aktien und Anlagen näher bringt. Herr Kehl, was raten Sie den jungen Leuten, bevor die sich so einen Neobroker auf ihr Handy laden?
Idealerweise sollte man sich erst dann so eine Neobroker-App aufs Handy laden, wenn man sich mit der Thematik schon ein bisschen beschäftigt hat. Denn so ein Neobroker ist im Endeffekt ja nichts anderes als ein Werkzeug, was mir quasi an den Aktienmarkt verhilft.
Aber würden Sie sagen, diese jungen Traderinnen und Trader, die sind informiert genug?
Ja, es kommt drauf an. Also ich meine, in unserer Community haben wir sehr viele Leute, die super informiert sind und die einfach die Kostenvorteile nutzen, die solche Neobroker mit sich bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die viel zum Zocken verleiten. Ich meine, das hat man in Amerika jetzt mit Robin Hood besonders gut gesehen. Ja, von daher denke ich, es gibt solche und solche.
Viele kommen gerade zum ersten Mal mit Aktien in Berührung, machen so ihre ersten Erfahrungen damit. Ich frage mich, was passiert, wenn es eben nicht mehr so wie im Moment immer nach oben geht, sondern doch irgendwann mal der erste Crash kommt? Verlassen die dann alle fluchtartig den Markt und sorgen dann noch für mehr Tohuwabohu an den Märkten? Oder was wird da dann passieren?
Das ist eine gute Frage, weil ich meine, seit der letzten Finanzkrise 2009 hatten wir quasi durchgängig bis zum Corona-Crash im März 2020 steigende Börsenkurse. Was ist denn, wenn es jetzt mal richtig schüttelt, kriegen dann alle kalte Füße und schmeißen ihre Aktienpakete auf den Markt? Und dann ist ja tatsächlich ein Crash passiert. Ich meine, im März 2020 ging es in den großen Indizes 30, sogar mehr als 30% nach unten. Und ich war zu einem Zeitpunkt gerade im Urlaub gewesen und habe mal so in die Community reingeschaut. Und am Anfang war schon so ein bisschen Panikstimmung, ist das falsche Wort, aber ein bisschen Angst oder Zweifel. Dann haben wir aber Aufklärung betrieben, haben erklärt, dass es zu normalen, dass es zu Börsenzyklen dazugehört. Und dann ist die Stimmung sehr schnell umgeschlagen und sehr viele Leute oder sehr viele junge Menschen vor allem haben jetzt den Schritt an die Börse gewagt, weil sie gesagt haben, okay, jetzt ist der gesamte Markt 30% günstiger. Es ist also quasi Winterschlussverkauf und ich kann mich günstig eindecken. Aber ja, ich bin auch kein Hellseher. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird im nächsten Crash, aber dass einer kommt, ist ziemlich sicher.
Der nächste Crash kommt bestimmt, sagt Finanzblogger Thomas Kehl. Wirklich? Und wann? Viktor Goitka aus dem ARD Börsenstudio wirft für uns einen Blick in die Zukunft.
Wenn Aktienhändler Oliver Roth morgens in die Frankfurter Börse kommt, dann läuft er vorbei an der großen schwarzen Kurstafel. Roth ist seit Jahren im Geschäft für das Wertpapierhandelshaus Otto Seidler. Den sportlichen Händler kann wenig schocken, aber der deutsche Leitindex DAX bei mehr als 15.000 Punkten, mehr als vor Corona-Zeiten, das macht Roth schon nachdenklich.
Also was ich ganz sicherlich sagen kann nach über 3 Jahrzehnten Erfahrung an der Börse, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und auch an der Börse, auch wenn man das glauben mag, weil es jetzt über ein Jahrzehnt fast nur nach oben ging oder mit kurzen Unterbrechungen, wird es auch wieder andere Zeiten geben.
Draußen vor der Börse Teil-Lockdown, drinnen auf den Finanzcomputern der Händler ein Rekord nach dem anderen. Volker Hellmeier von der Fondsgesellschaft Solvecon kann das erklären mit etwas Abstand. Er sitzt in Bremen und beobachtet die Börse aus der Distanz. Er sagt, an der Börse sind vor allem Großkonzerne und die machen viel Geschäft mit China, wo es längst keinen Lockdown mehr gibt.
Wir sehen, dass große Teile der Wirtschaft bereits richtig gut laufen, wo die Gewinne sprudeln. Das wird auch jetzt in der aktuellen Berichtssaison deutlich werden. Das ist hier vor allen Dingen jetzt auch der industrielle Sektor. Und von daher, wie gesagt, keine Überhitzung.
Doch eine Sorge bleibt, gerade wenn es mit der Wirtschaft rund läuft. Dann könnten in ein paar Monaten die Preise für Verbraucher kräftig steigen, Notenbanker als Gegenmittel dann die Zinsen erhöhen. Und wenn es anderswo wieder Zinsen gibt, dann werden Aktien automatisch unattraktiver. Das fürchtet auch der bekannte US-Finanzprofessor Jeremy Siegel im Börsensender CNBC.
Eventually the Fed is just gonna have to step in.
Am Ende wird die Notenbank einschreiten müssen und sagen, wir haben ein bisschen zu viel Inflation. Jetzt bin ich aber noch nicht skeptisch. Der Bullenmarkt läuft noch.
Der Bullenmarkt, im Börsenjargon steht das für steigende Kurse. Aber die ersten Zweifel sind eben da. In einer Umfrage der Bank of America sind steigende Zinsen das meist gefürchtete Szenario der Aktienanleger. Sorge Nummer 2, verdächtig viele hippe Tech-Startups aus den USA, gelingt auf einmal der Sprung ans Parkett. Börsenhändler Oliver Roth findet deutliche Worte.
Das ist definitiv eine Blase. Wir sehen das bei vielen Werten, die gerade auch neue Werte, erinnert so ein bisschen an den neuen Markt um die Jahrtausendwende, neue Werte, die in eine Technologie investieren, die eigentlich zunächst einmal nur eine Headline ist. Und irgendwann wird es dann eben heißen, der Kaiser hat keine Kleider an und dementsprechend wird sich dann die Stimmung auch massiv eintrüben. Demzufolge ist tatsächlich die Neugier groß, wie das alles weitergeht.
Doch auch Roth sagt, noch sind das nur kleine Börsenspieler. In den großen Indizes sind sie sowieso nicht drin. Ganz im Gegenteil, hier könnten die Tech-Giganten wie Amazon und Co. ihre Stärken ausspielen, meint Christian Kahler, der Chefaktienstratege der DZ Bank.
Die großen Technologiewerte, sei es Facebook, Amazon, Apple oder Google, denen geht es erstaunlich gut und die sind auch vom Gewinnwachstum sehr, sehr solid unterwegs. Und das sind die Titel, die letztendlich den Aktienmarkt auch weiter antreiben sollten auf Sicht der nächsten Jahre.
Wie es Ihnen geht, ist also entscheidend, denn diese Werte stehen inzwischen für knapp 25% im amerikanischen Leitindex S&P 500 und der gibt an den Börsen weltweit den Ton vor. Wie so vieles an der Börse, kann man das als Chance sehen oder als Risiko.
Börsendoom. Spielwiese für Zocker? Das war die Frage heute in Geldmarkt Meinung. Ich bin Geli Hensoldt.